Gut, dann begrüße ich Sie erstmal recht herzlich zu meinem Vortrag. Ich danke erstmal, dass Sie alle da sind und so früh aufgestanden und gleich beim ersten Vortrag hier gelandet sind. Also, es geht um BTRFS und Snapper auf Debian SID oder in Debian SID und da speziell um die Distribution Seduction. Und ich nehme mal absichtlich das Handmikro, damit es halt besser zu hören ist, weil ich gestern bei den anderen Vorträgen gehört habe, dass das hier etwas lätschig ist, sagen wir mal so. Also gut, mein Name ist Axel Konrad, das steht unten dran. Ich bin mittlerweile 71 Jahre alt und habe mich seit Dezember 2019 für die Distribution Seduction aktiv daran beteiligt. Und insofern ist mein Vortrag auch in der Richtung heute hier zu halten. So, der Vortrag selber ist gerichtet als Zielgruppe an Anwender, die schon erfahren sind mit Linux und die auch keine Angst vor dem Terminal haben, also das Terminal auch regelmäßig benutzen. Und ist so, dass Debian SID für die meisten, die es erkennen, sehr dynamisch ist und damit auch Seduction. Und jeder weiß dann in dem Fall, dass mehrmals täglich aktualisierte und neue Pakete in den Paketquellen ankommen und dass es da eben durchaus passieren kann, dass Pakete Fehler aufweisen oder dass einzelne Pakete miteinander inkompatibel sind und das dann eigentlich zu Problemen im System führen kann. Und unter diesen Bedingungen ist halt BTRFS als Dateisystem mit dem Werkzeug Snapper hinten dran sehr praktikabel, um sehr schnell und einfach wieder zu einem gut funktionierenden System zu kommen. Und vielen Anwendern ist halt nicht bewusst, dass man für BTRFS einfach sich etwas anders verhalten muss, als wenn man Extended 4 benutzt. Die Standardformatierung oder Partitionierung der Festplatte mit diversen Partitionen für Boot, für Dateisystem, Wurzeldateisystem, für Home und dann noch irgendwann Daten, die ist komplett kontraproduktiv, wenn man BTRFS verwenden will. Das Einzige, was vielleicht noch sinnvoll ist, kommt jetzt auf den Bootmanager drauf an, ist die Auslagung von Boot und eben der ESP. Alles andere sollte eigentlich in dem Pool von BTRFS bleiben und dann über die Subvolumen geregelt werden. So, und am Strich könnte man eigentlich sagen, dass insofern Seduction auf Basis von Debian SID, BTRFS und Snapper ein starkes Team sind. Und Seduction hat sich halt zum Ziel gesetzt, die Anwender dabei zu unterstützen, dass sie damit gut zurechtkommen und wir liefern halt zusätzlich einige Pakete aus, einige Skripte aus und auch einen angepassten Kernel. So, jetzt gehen wir mal zur Tagesordnung über für heute. Als erstes der größere Teil des BTRFS-Dateisystem erklärt, vor allen Dingen zu Anfang im Vergleich zum Logical-Volumen-Manager. Die Frage zum Vergleich zum Logical-Volumen-Manager kam in den Vorträgen immer wieder vor und läuft auch immer wieder bei uns im Forum auf. Dann geht es darum, wie die Daten auf der Festplatte gelagert werden oder abgelegt werden und wie das Zusammenspiel zwischen Subvolumen, Metadaten und Snapshots sich darstellt. Debian SID auf BTRFS und die Seduction-Variante ist letztendlich der zweite Teil, etwas kürzere Teil des Vortrags. Und da geht es eben speziell um das Frontend-Mapper zur Bedienung von BTRFS und das Paket Seduction-BTRFS, das im Zuge dessen entstanden ist, dass wir uns bei Seduction dafür entschieden haben, Snapper in vollem Umfang mit seinen Funktionen zu verwenden. Und dann gehen wir hinterher nochmal auf die Kommandozeile, schauen uns ein paar Kommandos an und machen auch noch ein Rollback, soweit die Zeit dazu reicht. Wenn nicht, mache ich es draußen, kann jeder nochmal zugucken. So, dann kommen wir zum BTRFS-Dateisystem. Das sind eigentlich nur die Schlagworte, die allgemein gängig sind. Es ist ein Copy-on-Write-Dateisystem. Das wird nachher gleich nochmal auch in einer grafischen Darstellung gut zu sehen sein. Es erstellt und verwaltet Subvolumen und Snapshots von Subvolumen. Wobei man sagen muss, dass die Snapshots für BTRFS letztendlich nichts anderes sind als Subvolumen und BTRFS nur Subvolumen kennt. Der einzige Unterschied ist, dass diese Subvolumen von Anfang an einen definierten Inhalt haben. und BTRFS ermöglicht einen Rollback zu einem früheren Subvolumen. Und jetzt schauen wir uns als nächstes mal gleich die horizontale Ebene an, auf der die Daten halt lagern. Und zwar haben wir dort den Vergleich zu dem Logical-Volumen-Manager mit seinem Logical-Volumen. Und wir sehen halt oben in der oberen Grafik, dass sie etwas anders ist als die darunter für den Logical-Volumen-Manager. Oben haben wir das halt für BTRFS. Und vom Text her lässt sich ganz einfach sagen, BTRFS ist dateisystembasiert mit seinen, Subvolumen. Und der Logical-Volumen-Manager mit seinem Logical-Volumen ist halt Blockgeräte basiert. Und wenn wir uns das hier mal anschauen, können wir das hier erkennen bei dem BTRFS. Wir haben unten unsere Blockgeräte, die zusammengefasst werden und haben in allen BTRFS installiert und dieses BTRFS wird entsprechend auch zusammengefasst. Und in diesem BTRFS-Dateisystem haben wir die Subvolumen deklariert. Und zwar einmal add für Seduction bzw. das Betriebssystem und einmal at home für die Benutzerdaten. Und wir sehen, dass hier die Daten mehr oder minder beliebig in dem gesamten Bereich, der zur Verfügung steht, abgelegt werden. Und das macht BTRFS für sich allein. Darum brauchen wir uns nicht kümmern. Und es verteilt auch die Daten bei mehreren Festplatten, so dass sie eben möglichst schnell erreicht werden können und so dass sie eben nicht zerstückelt irgendwo defragmentiert werden. Und dann es entsprechend lange dauert, bis sie halt wieder ausgelesen werden können. Beim Logical Volume Manager ist es ein bisschen anders. Da gibt es praktisch noch eine zusätzliche Schicht dazwischen. Und das sind halt die Logical Volumen. Und die Logical Volumen basieren letztendlich auf den Blockgeräten. Und wenn ich Logical Volumen anlege, muss ich denen einen Namen geben und ich muss denen von Anfang an eine Größe zuweisen. Und diese Größe ist nur mit Root-Rechten halt wieder veränderbar oder mit den entsprechenden Befehlen innerhalb von Logical Volumen. Und jedes Logical Volumen hat für sich selbst ein eigenes Dateisystem. Das muss jetzt nicht wie hier beides Extended 4 sein. Es kann natürlich auch ein unterschiedliches Dateisystem sein. Und entscheidend ist aber, dass die Dateien, die dort abgelegt werden beim Speichern, diese Grenze zu den anderen Logical Volumen nicht überschreiten können. Und diese Grenze haben wir halt beim BTRFS nicht. Da ist es so, dass die Subvolumen, je nachdem wie viel Platz sie brauchen, den von BTRFS selbst zugewiesen bekommen, sofern eben Platz im gesamten System vorhanden ist. So, das war halt die horizontale Ansicht. Jetzt machen wir mal die Draufsicht und gucken uns das von oben an. Haben auch unser Blockgerät hier mit den ganzen Blöcken zusammen und in diesen Blöcken ist jetzt die Installation des Betriebssystems drin mit dem Subvolumen Add. Das ist, da ist Seduction drin installiert und es ist BTRFS Default. Das heißt BTRFS Standard. Das ist eine ganz wichtige Zuweisung, die dort geschehen ist, die wir halt entsprechend benutzen. Wir haben hier 5 Blöcke, die mit Dateien gefüllt sind, die bei der Installation auf die Festplatte geschrieben wurden. Und wir haben ein zusätzliches gelbes Feld, in dem die Metadaten dieses Subvolumens lagern. Und diese Metadaten sind ein wesentlicher Teil, damit dieses BTRFS-Dateisystem funktioniert. Jetzt haben wir natürlich nach der Installation in unser Seduction die Situation, dass Herr Debian SID entsprechend dynamisch ist und da bietet sich es an oder sollte man jedenfalls möglichst bald ein Dist-Upgrade machen. Ein Dist-Upgrade ist eine APT-Aktion und bei APT-Aktionen verwenden, oder besser gesagt andersrum, wir verwenden halt grundsätzlich Snapper und Snapper macht bei APT-Aktionen jeweils 2 Snapshot-Durchläufe und dabei entstehen 2 neue Subvolumen und das sieht dann entsprechend so aus. Wir haben ein Subvolumen unmittelbar vor dem Dist-Upgrade und haben ein neues Metadatenfeld, das ist die Bezeichnung mit der 1 hier oben. Und wir haben schon eine Änderung drin, jeweils die 2 kleinen Felder, einmal hellblau, einmal dunkelblau. Das sind die Daten, die während des Betriebs und vor dem Dist-Upgrade schon im System geändert wurden. Das heißt, die alten Varianten dieser Dateien liegen in dem hellblauen Feld und die neuen Varianten dieser Dateien liegen in dem dunkelblauen Feld. Das ist genau die Situation Copy und Write. Nur in dem Augenblick, wenn tatsächlich eine Datei geändert wird, wird die neue Version auf die Platte geschrieben. Die alte bleibt so lange erhalten, solange das passende Subvolumen dazu noch vorhanden ist. So, dann machen wir unser Dist-Upgrade und dann bekommen wir einige Teile dazu. Als erstes mal unten einen Linux-Kernel zusätzlich. Und dann haben wir hier genauso wie vorhin mit den kleinen Feldern zwei große Felder. Und das sind passend dazu genau die Programmdateien, die aktualisiert wurden. Die alten Versionen sind nach wie vor auf der Festplatte in dem hellblauen Feld und die neuen Versionen sind halt in dem dunkelblauen Feld. Und man muss dazu sagen, in dem aktuellen Subvolumen, in dem wir arbeiten, das ist nach wie vor unser Subvolumen Add, BTRFS Default. In dem sind ausschließlich die dunkelblauen Felder bzw. Daten und Dateien direkt zugänglich. Ich kann die anderen zwar über das andere Subvolumen mounten und dann kann ich da auch reinschauen, aber ich kann daran nicht ändern. Denn Snapper legt mit einer einzigen Ausnahme ausschließlich Subvolumen an, die auf Dateisystembasis schreibgeschützt sind. Das ist eine ganz wesentliche Sache, damit das System weiterhin gut funktioniert. Wenn ich hier zwischendrin in dem Subvolumen, das zum Beispiel das 1 ermounte und dann hier irgendwelche Dateien ändern, zerstöre ich diese Verweiskette. Und damit ruiniere ich letztendlich mein ganzes System. Das kann dazu führen, dass es eben nicht mehr funktionsfähig ist. Deshalb sind die Subvolumen, die aus den Snapshots entstehen, grundsätzlich auf Dateisystembasis schreibgeschützt, mit einer Ausnahme, zu der wir nachher noch kommen. So, dann haben wir ja noch den alten Kernel drauf, 6, 18, 13. Und wenn wir genauso forsch sind, wie Debian SID halt schnell ist in den Änderungen, entfernen wir den einfach mal. Dann haben wir wieder eine APT-Aktion. Und bei dieser APT-Aktion entstehen wieder zwei neue Subvolumen. Ein Subvolumen mit der Bezeichnung @snapshots3 und dazu haben wir wieder unser Metadatenfeld. Die Verweiskette wird entsprechend länger. Und ein Subvolumen, das eben nach dem Entfernen dazukommt, mit der Bezeichnung @snapshots4. Auch das Metadatenfeld wieder, die Verweiskette wieder länger. Und jetzt haben wir in unserem aktiven System den Kernel 6, 18, 13 nicht mehr. Da haben wir keinen direkten Zugriff mehr in dem Augenblick. Und wir haben noch zwei Änderungen. Hier ist nochmal ein kleines Feld, hellblaues dazugekommen und das dunkelblaue ist größer geworden, genau dasselbe wie vorhin. Laufende System, Änderungen im System, die alten oder vorhergehenden Versionen der Dateien sind in dem hellblauen Feld, die aktuellen in dem dunkelblauen Feld. So, als nächstes gucken wir uns mal an, was passiert, wenn wir jetzt hier die Subvolumen @snapshot1 bis @snapshot4 löschen. Kann sich das jemand vorstellen? Oder weiß das jemand? Im Augenblick keiner freiwillig, der die Hand hebt. Gut, dann zeige ich das mal ganz kurz. Das sieht so aus im Endeffekt. Die Verweiskette wird zusammengeführt auf das derzeitige BTRFS Default und das ist unser Subvolumen Add Bezeichnung. Und alle Änderungen, die in dieser Verweiskette enthalten waren, werden halt praktisch in dieses Subvolumen überführt. Und das führt dazu, dass sich letztendlich die ursprünglichen oder alten Versionen der Dateien, die geändert wurden, nicht mehr auf meinem System habe. Das heißt, die werden letztendlich dann tatsächlich entfernt. Und insofern ist es wichtig, dass der Benutzer immer wieder mal da reinschaut, welche Subvolumen er tatsächlich hat und ob er diese Subvolumen braucht und die, die er nicht mehr braucht, dann auch tatsächlich entfernt. Und ich habe ja vorhin schon gesagt und wiederhole es immer wieder mal, wir benutzen halt Snapper im vollen Umfang und Snapper hat dafür schon eine eigene Konfiguration, die es mitbringt, die verhindert, dass zu viele von diesen Subvolumen im System gehalten werden und dann die überflüssigen oder die uralten, sagen wir mal, dann von sich aus entfernt. Das ist deshalb wichtig, damit einfach die Festplatte nicht vollläuft. Man muss man selber trotzdem mal reinschauen. Es ist sehr interessant, einfach da reinzuschauen, was habe ich eigentlich für Subvolumen dran. Und deswegen sollte man das halt machen. Gut, wir gehen jetzt nochmal zurück und zu der Situation und zeigen mal, was bei einem Rollback passiert.
Hätte ich dort auch einfach nur die Nummer 2 löschen können, wäre das dann auch noch konsistent?
Bitte?
Hätte ich auch nur die Nummer 2 löschen können, wäre das dann auch noch konsistent?
Ja, klar. Also man kann, die Frage war, ob man zwischendrin ein beliebiges Subvolumen löschen kann. Man kann alle Subvolumen löschen, die nicht add heißen, also das Installationsvolumen in dem Fall, und die nicht BTRFS default sind. Also da kommen wir beim Rollback gleich dazu. Alles, da, was das nicht ist, kann man löschen. Und dann werden auch die Dateien, die einzig von diesem Subvolumen referenziert werden, von der Festplatte gelöscht. Ja? Sicherlich kann man zwischendrin auch machen. Wir machen jetzt mal einfach einen Snapshot, einen Rollback. Und zwar aus dem Grund, weil das mit dem Linux-Kernel vielleicht doch Murks war und wir den alten noch brauchen. Und dann passiert Folgendes, wir bekommen wieder eine Snapper-Aktion. Diesmal ist es keine APT-Aktion, das muss man dazu sagen, sondern es ist eine Aktion, die mit Snapper durchgeführt wird. Und dabei entsteht als allererstes ein Rollback-Backup-Snapshot mit der Bezeichnung 5. Die Verweiskette wieder entsprechend länger. Und dann bekommen wir eine schreibberechtigte Kopie vom Snapshot 3. Wobei wir natürlich bei dem Befehl für den Rollback dieses Ziel von Add Snapshot 3 Subvolumen hier oben angeben müssen. Wir müssen natürlich angeben, wohin wir zurückrollen wollen beim Rollback. Und sinnvoll ist natürlich der Snapshot, der gemacht wurde, unmittelbar bevor ich jetzt den Kernel entfernt habe. Ich glaube, das ist klar. Und insofern bekommen wir hier die Kopie, die schreibberechtigte Kopie vom Subvolumen Snapshot 3 mit der Bezeichnung Add Snapshot 6. Hinten dran wieder unser Metadatenfeld und wir haben den Kernel wieder drin. Und wir haben hier wieder eine Rückführung entsprechend des Dreiers mit einem hellblauen Feld. Und dieses Feld ist nicht weiß, sondern hellblau. Das war genau auch Zielrichtung auf deine Frage vorhin. Und das ist deshalb nicht weiß, weil es ja in dem Dreier-Subvolumen referenziert wird und in dem Vierer nachher auch noch. Ja, da sind die Daten ja noch enthalten und Entschuldigung, das war der Fünfer. Dieses Feld ist dazugekommen, als wir den Fünfer-Snapshot, das Subvolumen Snapshot 5 erstellt haben. Da ist dieses Feld dazugekommen. Und solange wir dieses Subvolumen Snapshot 5 im System haben, bleibt dieses Feld hellblau. Und dann kommt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wenn wir jetzt nur den Fünfer löschen, dann wird halt die Verweiskette verkürzt um ein Glied, aber eben korrekt gehalten und dieses Feld wird halt weiß, diese Daten werden dort entfernt. Ja? So, dann ein weiterer wichtiger Punkt, oder besser gesagt elementar wichtiger Punkt, wenn man Snapper verwendet, ist, dass BTRFS Default der Snapshot 6 oder das Subvolumen Snapshot 6 wird. Und damit alle Daten, die hier dunkelblau angezeigt sind, sind in diesem Snapshot dann enthalten. Und ich muss, um den Rollback abzuschließen, dort hinein booten. Und das machen wir dann auch bei Seduction entsprechend. Und die entscheidende Sache ist noch zu der Löschfähigkeit der Subvolumen. Dieses Subvolumen oben, das unser eigentlich augenblickliches System darstellt, und das Subvolumen, das derzeit BTRFS default ist, sind nicht löschbar. Und zwar von BTRFS aus, nicht von Snapper aus und nicht von uns aus, sondern BTRFS verhindert das, dass wir dieses Subvolumen löschen können. Und wir haben letztendlich hier die Weiterentwicklung unseres Installationssubvolumens, sage ich mal, obwohl es jetzt nicht ganz richtig ist, aber unseres Subvolumens Add in dieser ganzen Kette bis hier unten hin. Und wie gesagt, das ist nicht löschbar, das muss man wissen. Und das oben ist auch nicht löschbar. Alles dazwischen kann ich löschen und dann wird eben die Verweiskette zusammengeführt. Und alles, was dort referenziert wird, und zwar ausschließlich dort in dieser Verweiskette, wenn ich das rauslösche, das wird dann auch von der Festplatte entfernt. So, da sind wir jetzt eigentlich mit dieser grafischen Darstellung der Daten auf der Festplatte soweit fertig. Wichtig ist noch zu wissen oder zu erkennen, in dem Fall, deswegen habe ich diese Grafik halt vor allen Dingen gemacht, dass nicht mit jedem Subvolumen, das neu erstellt wird, alle Daten doppelt, dreifach, vierfach, sechsfach, siebenfach gespeichert werden. Dann ist die Platte nämlich im Nu voll und das ist nicht sinnvoll von BTRFS. Es ist so, dass diese Funktion, auf welche Daten ich zugreifen kann, über diese Verweiskette der Metadaten sichergestellt wird. Deshalb nochmal zur Wiederholung, alle anderen Subvolumen zwischendrin, außer jetzt unser Rollback-Ziel und unser ursprüngliches Subvolumen, sind ursprünglich auch, aber unser Rollback-Ziel default, sind halt auf Dateisystembasis schreibgeschützt. Wir kommen da zwar rein, können da reinschauen, aber wir können auch mit Root-Rechten nicht einer Datei Schreibrechte geben. Das funktioniert nicht. Und das hat eben auch den entsprechenden Sinn. So, aus dem, ich hoffe, Verständnis heraus, wie die Daten da jetzt raufwandern auf den Datenträger, haben wir noch eine weitere wichtige Sache, die unbedingt erwähnt werden muss. Das Subvolumen eines Snapshots, das dabei entsteht, ist in keinem Fall ein Backup. Das muss man einfach ganz sicher wissen und auch verstehen. Und ich habe da extra zu den einen Auszug von der Dokumentation von BTRFS mit angezeigt und den werde ich auch vorlesen, damit es wirklich gut verstanden wird. Snapshots funktionieren mit Hilfe des Copy-on-Write-Verhaltens von BTRFS. Ein Snapshot und das Original, von dem er erstellt wurde, teilen anfangs alle dieselben Datenblöcke. Wenn diese Daten auf irgendeine Weise, Art und Weise beschädigt werden, dann werden sowohl der Snapshot als auch das Original beschädigt. Und damit ist eigentlich völlig klar, es kann niemals sein, dass ein Subvolumen für sich gesehen ein Backup ist. Es ist sehr wohl eine gute Möglichkeit, eine gute Backup-Strategie zu unterstützen, indem ich halt in möglichst unmittelbar nach dem Erstellen des Subvolumens dieses Subvolumen extern speichere, zumindest auf einer anderen Festplatte im System oder eben auf einem externen Speichermedium oder eben in der Cloud meiner Wahl. Das ist letztendlich meine Entscheidung, wie ich das mache. Aber erst dann ist es ein Backup. Und man muss einfach sehen, nachher kommen wir dazu, vermutlich jedenfalls, dass wir ein Rollback machen, der ist in Sekunden erledigt. Meistens schon unter einer Sekunde hier bei dem System sowieso, weil es eben relativ rudimentär ist, nur für den Vortrag. Und es in Sekundenschnelle ist da erledigt. Und in Sekundenschnelle kann ich keine 2 GB irgendwo anders hinspeichern. Das funktioniert nur über die Metadaten, dass ich in dem Augenblick, wenn ich diesen Rollback-Snapshot erstelle, einfach nur die Metadaten übertragen werden von meiner Rollback-Quelle auf das neue entstandene Subvolumen. Mehr nicht. Das ist alles erstmal. Und dann kommt nach und nach die Änderung in den Dateien dazu. Aber diese 2 oder 3 GB, die ich vielleicht auf meinem System habe oder vielleicht auch mal weniger, die kann ich nicht innerhalb einer Sekunde da plötzlich von einer Seite auf die andere verschieben. Das funktioniert nicht. So, ich hoffe, das wurde soweit verstanden und das waren für mich jetzt halt die wichtigsten Sachen, die der Benutzer einfach wissen muss oder wissen sollte, wenn er sich für BTRFS entscheidet. Zum einen halt, wie die Daten auf dem Datenträger sind, zu wissen, dass so eine Partitionierung, wie sie bisher beim Extended 4 oder anderen Dateisystemen üblich ist, sich sehr negativ auswirkt letztendlich und dann eben, dass ein Backup, ein Subvolumen eben kein Backup ist. Das sind elementare Sachen, die man einfach berücksichtigen muss. So, als nächstes kommen wir zum zweiten Teil des Vortrags. Und das ist die Deduction-Variante von Debian auf BTRFS. Und da geht mein Dank als allererstes mal an Debian für die mittlerweile fast 32 Jahre geleistete Arbeit oder hervorragende Arbeit, muss man sagen, seiner Maintainer, Mitglieder, Beitragenden, ehrenamtlichen, hauptberuflichen Leute, die dazu ihrer Arbeit eingebracht haben. Ohne die wäre es nicht denkbar. Und es ist vor allen Dingen deswegen eine gute Arbeit, muss ich sagen, weil selbst so eine dynamische Sache wie Debian SID eigentlich dazu taugt, wenn man eben entsprechend umsichtig ist, um es auf den Desktop zu bringen. Und Seduction versucht halt, die User dabei zu unterstützen. So, dann Bei der Installation von Deduction in das Dateisystem BTRFS werden die Pakete Snapper und Deduction BTRFS dem System automatisch hinzugefügt. Und wiederhole nochmal, Deduction verwendet die in Snapper integrierte Rollback-Funktion. Und wie gesagt, unser Team ist ein sehr kleines Team, hat sich eben zum Ziel gesetzt, dass man Debian SID für den Anwender als alltagstaugliche Desktop-Variante aufbereitet. Das wiederhole ich nochmal, wir liefern dazu diverse Skripte aus und Pakete aus und auch zusätzlich einen angepassten Kernel. So, jetzt schauen wir uns mal an, welche Subvolumen standardmäßig bei der Installation von Deduction auf BTRFS angelegt werden. Das ist als erstes das Subvolumen Add für die Dateisystemwurzel. Das haben wir vorhin in der grafischen Darstellung der Festplatte ausführlich gesehen. Und in diesem Subvolumen verschachtelt das Subvolumen Add Snapshots für die Snapshots der Dateisystemwurzel. Dazu vergleichbar der Umgang mit den Daten der Benutzer mit dem Subvolumen Add Home. Das macht Debian genauso. Auch in Debian Stable jetzt genauso. Was sie nicht machen, ist die Auslagerung der Daten vom Benutzer Root in ein eigenes Subvolumen, hier at root, und die Auslagerung der vor allen Dingen flüchtigen variablen Daten in das Subvolumen at var at log. Und das Erstere hat halt den Sinn, dass die Daten für den Benutzer Root wirklich komplett von allen anderen Subvolumen getrennt werden. Und das Zweite hat den Sinn, dass die flüchtigen variablen Daten, die spätestens nach einem Reboot nicht mehr relevant sind, nicht unnütz in die Snapshots der Dateisystemwurzel reinkommen. Denn selbst wenn ich da jetzt ein Rollback machen will, ich muss sowieso einen Reboot machen, sind die Daten irrelevant, brauche ich nicht mehr. Und damit brauche ich ja auch nicht irgendwelche Subvolumen aufblasen. Man muss dazu wissen, dass die Subvolumen definitiv Grenzen für diese Snapshot-Funktion sind. Also kommt niemals als Ergebnis eines Snapshots etwas anderes hinein als das Quellsubvolumen, beziehungsweise die Dateien oder die Daten aus dem Quellsubvolumen. Auch nicht aus den verschachtelten. Für die Verschachtelung wird lediglich ein leeres Verzeichnis angelegt. So, und dann kommen wir zum Werkzeug Snapper. Und Snapper ist halt ein Frontend für BTRFS. Es gibt dazu auch noch eine Snapper GUI, also eine grafische Oberfläche. Und Snapper erstellt vereinfacht die Verwaltung des BTRFS durch vorbereitete Konfiguration. Das habe ich zwischendrin schon mal anklingen lassen. Durch zeit- und ereignisgesteuerte Aktionen, durch ein Rollback zu einem Subvolumen, und zwar nur für die Dateisystemwurzel, und durch Rollback von Dateien. Und diese Snapper GUI ist sehr gut geeignet für die Subvolumen, die die Benutzerdaten enthalten und andere Daten, und halt auch für den Vergleich von Dateien, wenn man eben einzelne Dateien oder die Inhalte von einzelnen Dateien wieder in sein aktuelles Subvolumen holen möchte, in der vorhergehenden Version. Für ein Rollback ist es nicht geeignet, da müssen wir auf die Kommandozeile gehen und mit Root-Rechten arbeiten. Und hier auch nochmal, Deduction benutzt Snapper als Rollback-Funktion. Und das ist etwas einzigartig insofern. Ich habe das bei keiner anderen Distribution bisher gesehen. Man muss wissen, Snapper ist ja oder wurde ja bei SUSE entwickelt und wird auch weiterhin von SUSE unterstützt. Und sowohl SUSE als auch Arch Linux und Spira Linux verwenden diese integrierte Rollback-Funktion von Snapper nicht. Dort werden halt die Subvolumen verschoben und umbenannt. Und das hat den elementaren Nachteil, dass der Benutzer nur für sein System das Subvolumen Add kennt, sonst nichts. Und wenn er einen Rollback gemacht hat, dann heißt es ein Subvolumen wieder Add. Das ist für den Bootprozess sehr einfach und schön, aber der Benutzer weiß nicht, wohin hat er das Rollback gemacht und von welcher Quelle hat er das Rollback gemacht. Das ist nicht mehr nachvollziehbar in dem Augenblick. Er musste halt sehr tief in die Eingeweide sozusagen von BTRFS abtauchen, um da das herauszufinden. Und das ist halt nicht benutzerfreundlich in unseren Augen. Deswegen haben wir uns bei Deduction entschieden, diese Rollback-Funktion von Snapper zu benutzen. Und auf dieser Grundlage ist dann auch unser Paket Deduction BTRFS entstanden. So, jetzt kommen wir zu Snapper. und einem Robeck der Dateisystemwurzeln. Wir hatten es vorhin schon gesehen, Snapper erstellt bei einem Rollback zwei neue Subvolumen. Ein Read-Only-Subvolumen als Backup des derzeitigen Systems und eine schreibberechtigte Kopie, die dann anschließend zum BTRFS-Default erklärt wird. Und in dieses Subvolumen BTRFS-Default müssen wir nachher booten. Dabei wird die Nummerierung der Subvolumen fortgeführt. Und man erkennt, wenn man sich von Snapper die Liste anzeigen lässt, sofort, in welchem Subvolumen man sich aktuell befindet und ob dieses BTRFS default ist. Das sehen wir nachher auf der Kommandozeile, sehr einfach. Und da zeige ich und erkläre das nochmal. Und diese Reihe der oder Nummerierungsreihe, die wir auch vorhin in der grafischen Darstellung der Subvolumen schon gesehen haben, die ist zwischen Snapper und BTRFS völlig getrennt. Also beide haben ihre eigene Nummerierungsreihe, die sich nicht direkt beeinflusst. So, jetzt kommen wir zu unserem Paket didaktischen BTRFS. Es ist eine Erweiterung für Snapper und die Bootmanager-Systeme, die Boot und Grub. Ja. Es generiert bei einem Rollback und bei Änderung der Kernel neue Standard-Boot-Einträge. Also Rollback war klar, wenn ein Kernel dazukommt oder Kernel gelöscht werden, werden halt die Boot-Einträge entsprechend auch angepasst. Das passiert dadurch, dass wir ein Plugin in Snapper platziert haben und bei Grub auch dadurch, dass die Datei grub-config überwacht wird. Und bei System-Boot dadurch, dass wir eine Datei im Verzeichnis USR-lib-kernel-install-daemon abgelegt haben, die entsprechend dann aufgerufen wird, wenn eine Kernel-Aktion stattfindet. Und man muss dazu sagen, dass die Bootmanager-Group und System-Boot allesamt ist sie übertrieben, sind nur zwei, nicht in der Lage sind, korrekte Standard-Boot-Einträge für das Rollback-Ziel nach einem Rollback mit Snapper zu erstellen. Betonung ganz klar auf den zweiten Teil des Satzes für das Rollback-Ziel nach einem Rollback mit Snapper. Und das haben wir halt mit unserem Paket didaktischen BTRFS erledigt, dass es eben funktioniert. Und als zusätzliche Sache haben wir eine Verbesserung der Beschreibung der Subvolumen in der Darstellung von Snapperlist gemacht. Und das schauen wir uns gleich als nächstes an. Das sieht so aus. Hier ist ein Screenshot, etwas älter, von Subvolumen, die eben APT-Aktionen waren. Wir haben links zu sehen die Nummerierungsreihe 0 bis 6 in dem Fall. Und wir haben halt hier drei Pre- und Post Subvolumenpaare hintereinander. Und hier hinten am Ende der Beschreibung steht ausschließlich APT. Das Datum lassen wir jetzt mal außen vor. Wenn Sie das nach 2 Wochen machen, dann wissen wir vielleicht noch, welche 3 Sachen ich gemacht habe, aber sind sich nicht mehr sicher, welche von diesen 3 Sachen in welcher Reihenfolge ich gemacht habe. Und dann ist es natürlich schlecht, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dahin wieder zurückzukehren. Und das geht wesentlich besser und benutzerfreundlicher und das sieht dann halt so aus. Das macht halt unser Paket, indem wir hier die Beschreibung ändern und da Installation von geedit haben im ersten Fall und die anderen beiden Fälle waren Entfernung von Kernel. Und wenn mir das mit dem geedit nicht passt, dann mache ich halt einen Rollback zum 1er und dann habe ich die Situation mit dem alten geedit halt noch vorhanden. Ja? Und kann dann halt wieder zurückgehen. Da sind meine 2 Kernel auch wieder drin. Die kann ich dann nochmal entfernen, wenn ich mag. Oder wenn es mit dem Kernel nicht geklappt hat, so wie wir das in der Grafik vorhin hatten, dann entferne ich, gehe ich da halt mit einem Rollback zu der Situation unmittelbar, bevor der Kernel entfernt wurde. Das war soweit die Beschreibung. Und dann kommen wir mal zu der Situation didaktischen BTRFS, ein Rollback und das Vorhandensein von Grub. Da haben wir unser Plugin in Snapper, das erkennt den Rollback. Natürlich auch andere Situationen reagiert darauf entsprechend. Und dann generiert es mittels einer Chainroot-Umgebung neue Booteinträge in die neue Booteinträge und installiert Grub aus dem Rollback-Ziel heraus in die ESP. Und genau dadurch kommt man einfach durch ein Reboot direkt in das Rollback-Ziel. Also ich mache mit Snapper mein Rollback. Braucht nichts weiter anfassen, das ist maximal ein paar Sekunden erledigt. Und dann mache ich ein Reboot. Und ich brauche nichts anfassen, ich komme direkt in mein Rollback-Ziel. Und das ist eigentlich Sinn der Sache. Und so sollte das auch entsprechend benutzerfreundlich sein. Nur mit dem Unterschied, dass bei uns eben der Benutzer nachher erkennen kann, ob er tatsächlich in dem richtigen Subvolumen ist und ob es BTRFS default ist. So, dann kommen wir zu der ähnlichen Situation beim Vorhandensein von Systemen, die im Boot. Auch da natürlich wieder ein Plugin erkennt den Rollback und dann generiert es neue Booteinträge für das Rollback-Ziel und zwar ausschließlich für alle im Rollback-Ziel vorhandenen Kernel. Und anschließend wird das Rollback-Ziel zum Standard-Booteintrag erklärt. Und auch hier der Effekt, ein einfacher Reboot zum Abschluss des Rollback und ich komme direkt in mein Rollback-Ziel, so wie es sein soll und wie es sein muss. Und das ist eigentlich das Wesentliche, wie es funktionieren soll. Und der Grund, warum wir das so machen und den Aufwand da gemacht haben, wobei der Aufwand für mich im Verhältnis relativ minimal war und ich nicht ganz verstehe, warum das SUSE nicht verwendet, ist so, dass der Benutzer auf der einen Seite sehen kann, in welchem Subvolumen er tatsächlich hineingebootet ist, ob dieses Subvolumen BTRFS default ist. Ne? So, das war das soweit zu den inhaltlichen Sachen. Dann kommen wir zu unserer obligatorischen Linksammlung, unsere Homepage, unser Forum und unsere Sachen auf GitHub. Und dann empfehle ich jedem, der ernsthaft darüber nachdenkt, Deduction beziehungsweise überhaupt BTRFS zu verwenden, möglichst vorher sich die Dokumentation von BTRFS zu Gemüte zu führen. Es ist einfach wichtig, der grundlegende Fehler nicht zu machen und sich dann zu ärgern, dass es nicht funktioniert. Und die Dokumentation ist entsprechend gut und wenn man Snapper verwenden will, gilt natürlich das Gleiche nochmal. Und dann gab es vor kurzem im Linux User einen sehr interessanten Artikel zu der guten Datensicherheit mit BTRFS und wie man die noch mit einem Reitsystem wesentlich toppen kann. Im Linux-User Nummer 1 2026, der war im Dezember rausgegangen. Vielleicht haben wir so unten am Stand noch eine davon. Da kann man sich das besorgen. Und das sollte man auch mal lesen, besonders dann, wenn man vielleicht jetzt nicht Debian-SID verwenden will, aber BTRFS und kann damit nachher dann bitte, kann man damit nachher dann entsprechend sicherer agieren, wenn man eben die Dateisysteme auch überwacht. Ja, das war soweit mein Vortrag. Ich danke recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Da kommt noch ein kleines Anliegen von mir hinten dran. Und ich glaube, das ist zurzeit gerade aktuell.
Ja, vielen Dank, Axel.
So, noch keine Fragen. Wir gehen jetzt als nächstes erstmal auf die Kommandozeile. Das heißt, deine Frage vielleicht, kannst du mal rüber, warte mal, er hat noch eine Frage gehabt oben. Vielleicht kann ich die in der Zwischenzeit schon mal beantworten. So, dann schauen wir mal.
Mich hat interessiert, bei welchen Gelegenheiten werden diese Snapshots automatisch gemacht? Bei allen möglichen Apt- oder Kernel-Maßnahmen? Also werden diese Snapshots automatisch erstellt oder muss man manuell sagen, ich brauche jetzt einen Snapshot und dann mache ich irgendwas?
Ob diese Subvolumen automatisch erstellt werden, meinst du?
Ja.
Also wenn ich Snapper benutze, wird automatisch bei APT-Aktion jeweils ein Pre- und ein Post-Snapshot erstellt. Also beziehungsweise das Subvolumen hinterher. Wie gesagt, Snapshot ist eigentlich eine Funktion für mein Verständnis. Aber es entsteht ein neues Subvolumen, jeweils unmittelbar bevor die APT-Aktion gemacht wird und unmittelbar danach. Und dann gibt es noch die APT-Aktion für einen Rollback. Da ist es, Entschuldigung, nicht die APT-Aktion, sondern die Snapper-Funktion des Rollback. Und da macht Snapper unabhängig jetzt vom APT, weil es damit nichts zu tun hat, ein Rollback unmittelbar bevor ein neues Subvolumen, ein Snapshot, unmittelbar bevor ich den Rollback mache und erstellt dann eben von meinem Rollback-Ziel eine schreibberechtigte Kopie als neues Subvolumen. Und in dieses Subvolumen muss man nachher entsprechend booten.
Okay, danke.
Ja, also wenn ich Snapper verwende bei APT-Aktionen, entstehen immer zwei neue Subvolumen. So wie es in der Anzeige der Auflistung auch war und der Beschreibung hinten dran. Und insofern kann man dann halt sehr schön sehen, welche Sachen. Jetzt haben wir noch das Falsche hier. Auf die Schnelle. Habe ich zu lange geantwortet und nicht umgestellt. Also, komm. Ja, genau, den wollen wir haben. So, das ist jetzt hier mein augenblickliches kleines System und die Ausgabe von Snapperlist. Da müsste oben noch der Befehl sein. Da ist er. Also Snapperlist sieht so aus. Und wir sehen hier genau die Aussage, man sieht sofort, in welchem Subvolumen man ist und ob dieses BTR fest default ist. Und das ist die 20. Und die 20, beziehungsweise das Sternchen neben der 20, bedeutet, dass ich mich in diesem Subvolumen befinde und dass dieses augenblicklich BTRFS default ist. So, also wir haben schon mal ein Rollback gemacht. Das sieht man auch hinten an der Beschreibung. Write-Able Copy of Nummer 16. Ja, dann schauen wir uns mal an, ob das BTRFS uns das bestätigt, dass es so ist. Schauen wir mal. Da ist er. BTRFS, Subvolumenlist von der Dateisystemwurzel, sieht so aus. Wir haben hier die Installationssubvolumen und wir haben hier unsere eigene Reihe der Nummerierung für BTRFS. Hier ist die Reihe der Nummerierung für Snapper. Und diese Reihe der Nummerierung für Snapper findet sich in den Pfaden für die Subvolumen wieder. Da kann man das also wieder sehen. Und das legt halt Snapper an. Das ist jetzt nicht von uns privat gemacht, sondern das legt Snapper automatisch an und da findet sich das wieder. Und jetzt müssten wir natürlich überprüfen, ob für BTRFS das wirklich der Standard ist. Und da gibt es natürlich den tollen Befehl dafür. Den haben wir hier auch schon 5-mal aufgerufen. Get default, da ist er. Und siehe da, ID 324 mit dem Pfad add snapshot 20 snapshot. Und genau das verweist eben auch auf unser Sternchen oben. Und jetzt können wir des Spaßens halber mal das ändern. Dann nehmen wir mal einfach ein anderes Subvolumen hier, 29er zum Beispiel, und schauen uns nochmal die Snapperlist an. Halt, das war der falsche Befehl, Entschuldigung. Snapperlist, da haben wir es. Und jetzt sehen wir was Interessantes. Moment, machen wir mal weiter nach oben. Jetzt sehen wir hier bei der 20 ein Minuszeichen. Und dieses Minuszeichen bedeutet, wir befinden uns in diesem Subvolumen aktuell. Es ist aber nicht mehr oder es ist nicht BTRFS default. Stattdessen haben wir Nummer 25 BTRFS default. Und jetzt habe ich zum Glück noch die oberste Zeile drin gelassen. Da sehen wir nämlich bei dem 25er die ID 29329, die wir als Deklarierung für BTRFS default in dem Befehl vorhin eingegeben haben. Und genau das ist hier in der Auflistung wiedergespiegelt. Diese Sachen sieht niemand, der SUSE mit BTRFS verwendet und der auch Arch Linux oder Spiral Linux verwendet. Und ich habe vor zwei Jahren jemand hier gehabt, der hat 150 Snapshots auf seinem Laptop gehabt und es hat nicht mehr funktioniert, weil er nicht mehr wusste, in welchem Snapshot er war. Nicht, weil die Festplatte voll war, sondern er wusste gar nicht mehr letztendlich, in welchem Snapshot er tatsächlich arbeitet. Hat dann ein, zwei Mal ein Rollback gemacht und hinterher ist alles nur Add. Findet man sich nicht zurecht. Und das ist nicht benutzerfreundlich. Deswegen haben wir das anders gemacht. So, das wäre soweit zu dem. Dann stellen wir das mal wieder zurück auf die 24 und dann machen wir ein Rollback. Und wir können gleich nochmal sehen, Snapperlist, unser Sternchen ist wieder da. Und wir starten mal ein Rollback. Ich möchte mal dazu Folgendes zeigen. Wie sieht es denn mit der Zeit aus? Wo ist er? Mein Chef, da oben 42, wird langsam knapp, aber dafür reicht noch. Also gehen wir mal ins Büro und wir sehen hier unten XPDF installiert und hier sehen wir eben auch XPDF, die Installation. Und da gehen wir einfach mal zurück in den 27er. Das Ziel ist in dem Fall die 27. Das machen wir jetzt mal. Und dann seht ihr, wie schnell das geht. Fertig ist der Salat. Die Zeit, die jetzt da drin ist, die haben wir in unsere Skriptsammlung eingebaut, damit eben in Ruhe die Änderungen am Bootmenü gemacht werden können. In Wirklichkeit dauert die ganze Aktion noch nicht mal eine Sekunde. Jetzt fehlt natürlich nur noch unser Reboot. Dann machen wir das hier. Das kennt wahrscheinlich keiner von euch. Den Befehl, den haben wir selber eingebaut. So, jetzt haben wir Zeit für Fragen.
Ja, ich habe das ButterFS schon seit Jahren im Einsatz, habe auch verschiedenste Distributionen damit ausprobiert. Ich finde es mit der Beschreibung einfach praktisch. Also das habt ihr echt euch gut überlegt, weil man ist da relativ schnell lost. Eine Sache, die ich bei Garuda Linux, das ist eine indonesische Distribution auf Arch, mal gesehen habe, die tragen quasi jeden Snapshot, nachdem man mit Pacman, was quasi das Apt ist von Arch, tragen die halt einfach schon mal einen Eintrag im Grub ein. Den kann man dann booten und dann hinterher sagen, oh ja, willst du den permanent haben? Also das ist euer Konzept quasi ein bisschen invertiert. Aber ja, wenn man jetzt halt eben nicht Arch nimmt, dann finde ich euren Ansatz echt gut, ja.
Das war eigentlich die Ergänzung nochmal von dir dazu, dass es andere eben ähnlich machen, sagen wir es so. Wir haben halt diese Backup-Funktion da nicht mit eingebaut. Wir sind ein sehr kleines Team und wir haben im letzten Jahr privat sehr viele Rückschläge hinnehmen müssen, dass von unseren 4 Kernleuten 2 Monate lang nicht mitarbeiten konnten. Und deswegen sind so eine Sachen bei uns einfach nicht leistbar. Wir können halt die User möglichst gut unterstützen im Forum. Aber so eine Entwicklungssachen können wir einfach nicht machen. So, jetzt sind wir wieder in unserem System. Dann gehen wir mal wieder auf den Spiegel rauf. Gibt es sonst noch weiter Fragen?
Also erstmal danke, dass dieses Mini-Team so ein Riesensystem bereitstellen kann. Ich muss sagen, Ich fände es super, dass so ein Mini-Team so ein Riesensystem bereitstellen kann. Und ich arbeite schon seit langem mit SID, was es davor gab, Force Deduction mit den Systemen. Und immer wieder, finde ich, merkt man dann doch ein bisschen die SID-Nummer, dass hier und da mal Pakete hinten runterfallen und dann irgendwie das gesamte System deinstalliert werden soll. Jetzt die Frage, habe ich die Möglichkeit, wenn ich bisher auf dem normalen Partitionierung und Formatierung auf XT4 arbeite, das Live-System umzustellen auf diese ButterFS-Version oder muss ich eine komplett neue Installation durchführen? Jetzt haben wir hier falsch.
Machen wir halt mal so. Gut. Die Möglichkeit, ob man im Live-System das probieren kann, meintest du jetzt? Habe ich das richtig verstanden? Ja, es geht. Hast du Extended 4 verwendet? Ja, das ist machbar. Gibt es eine Anleitung im Forum dazu? Musst du mal suchen. BTRFS Extended 4. Gibt es bei uns im Forum eine Anleitung? Die habe ich selber geschrieben und auch mal ausprobiert. Also mehrmals ausprobiert. Ist machbar. Es gibt für BTRFS den Befehl, das ist auch in der Dokumentation von BTRFS enthalten, wie man da auf, im BTRFS, wie man von Extended 4 auf BTRFS umschalten kann. Entscheidend dafür ist, dass zumindest oder sagen wir mal, maximal 40% deiner Festplatte mit Daten gefüllt hast. Also die brauchen die doppelte Menge nochmal für eine Sicherung, genau, und dann noch ein bisschen Platz dazu. Also maximal 40% der Platte darf belegt sein und dann kannst du das tatsächlich von Extended 4 auf BTRFS ändern. So. Wir haben noch ein kleines bisschen Zeit.
Ich hätte selber auch mal noch eine Frage und zwar.
Warte mal, ganz kleinen Augenblick. Ja. Ich mache erstmal nochmal die Snapper-List jetzt hier, damit wir genau das sehen, was wir jetzt gerade haben. Wir sehen da unten unser Rollback. Also, ihr habt gesehen, ich habe nichts weiter angefasst am Laptop. Wir sind einfach Wir haben das Rollback vollzogen mit Snapper und dann Reboot gemacht. Und diese On-Off-Befehl, den haben wir selber eingebaut, weil ich mich darüber geärgert hat, dass das System den Init-Befehl gekillt hat. Ne? Muss dazu sagen. So, also, dann haben wir hier eben die 30. Und 30 ist Freitable Copy auf 27. Haben wir hier oben nachher genau vergleichbar mit dem. Und diese 30er Subvolumen hat den Stern. Das heißt, wir befinden uns darin und es ist BTR auf SDV. Genauso wie ich es im Vortrag vorhin gezeigt habe. Und dann zeige ich euch nochmal, ob das XPDF tatsächlich da drin ist. Dann gehen wir ins Büro und siehe da, unten drunter ist kein XPDF mehr. Ja, es ist genau die Situation vor der Installation von XPDF. So, jetzt.
Ja, und zwar, mich würde interessieren, wenn ich Debian SID nutze und zum Rollback Timeshift, wie sieht es da im Vergleich aus mit Speicherbedarf, wenn ich Seduction und ButterFS Snapper benutze?
Also ich bin jetzt kein Timeshift-Spezialist, aber ich habe da mal selber nachgelesen, auch gerade wegen dem Vortrag hier. Timeshift macht eigentlich Folgendes, dass es eben einen Snapshot erstellt und dann diesen Snapshot nach den Vorgaben, die man konfiguriert hat, extern speichert. Ja, das ist genau diese Situation, dass ich eben zu Anfang gesagt habe, dieses Subvolumen, die ich neu erstelle, oder diesen Snapshot, das ist kein Backup für sich gesehen. Ich kann es sehr gut benutzen für ein Backup, aber dann muss ich es unmittelbar, möglichst unmittelbar extern speichern. Und das kommt, dauert halt entsprechend lange, wenn ich es in die Cloud gebe irgendwo, je nachdem, wie gut meine Leitung dahin ist, oder wenn ich eine Festplatte habe, je nachdem, wie schnell die Festplatten schreiben. 2, 3, 4 Gigabyte dauern halt einfach ein bisschen was. Ja, und in so ein Rollback, habt ihr vorhin selbst gesehen, und das Erstellen eines neuen Snapshots ist Sekundensache.
Gut. So, nochmal. Zu der Backup-Situation ButterFS mit Snapshots. Also ich nutze das ButterFS Send und Receive und das geht auch wunderbar. Je nachdem natürlich, wenn man eine dicke Leitung hat, geht es besser und schneller. Das kann ich auch über SSH-Tunnel irgendwo auch anders hinschieben. Also gerade eben, weil der Snapper die Snapshots Read-Only anlegt, kann ich die einfach schicken, weil ButterFS Send eben kein schreibbares Volumen schicken will. Das ist verhindert worden, zu gutem Grund. Und wenn man sich jetzt überlegt, ja toll, ich will aber vielleicht hier nicht ständig so viel Daten schicken, ich kann sogar hier Inkremente definieren. Ich schicke ein volles Volumen an mein Backup-Ziel und danach kann ich dem Ding sogar sagen, mach mal hier Inkremente drauf. Also das, was quasi auf der eigenen Platte mit den verschiedenen Snapshots und der Verlinkerei geht, das kann ich am Ziel auch wieder herstellen. Also ich finde das einfach nur praktisch und sehr effizient.
Das ist halt entsprechend, wie die nachgelagerte Bearbeitung dann von den Snapshots sich darstellt oder von den Subvolumen, die man da erstellt hat, was man damit halt nachher macht. Und wie gesagt, der Timeshift selber verwenden wir halt nicht. Der Ferdinand, der bei uns mit im Team ist, der hat da längere Zeit mal rumprobiert und hat seine Schwierigkeiten mit Timeshift gehabt, besonders bei der Datenwiederherstellung. Ne? Nicht bei der Datensicherung, aber wenn er die Daten dann vollständig wiederherstellen wollte, dann gab es da Probleme. Ich weiß nicht, woran das lag, bin da nicht der Spezialist für, kann ich leider nicht sagen.
Gut, haben wir noch Frage? Weitere Fragen? Ja? Fast unbeflüglich, nicht ganz.
Du hattest ja vorher mehrere Block-Devices genannt. Ist es bei BetaFS auch so, dass man einzelne Festplatten angibt oder kann man da auch einen RAID-Controller drunter haben, der dann...
Bei BTRFS ist es so, dass du beliebig Festplatten benutzen kannst und beliebig Partitionen einzelner Festplatten. Es gibt bei BTRFS den passenden Befehl dazu, dass du ein Device halt in diese BTRFS-Dateisystem mit aufnimmst oder heraustrennst. Das ist eben entsprechend machbar. Das ist eben vergleichbar zu dem Logical Volumen. Da kannst du ja auch diesen Pool erstellen und dann in diesem Pool nachher deine Volumen Group und dann mit in der Volumen Group dann halt die Logical Volumen. Und das ist halt dort ähnlich, nur dass du eben diese Logik im Volumen nicht brauchst, weil das über die Subvolumen von BTRFS geht. Und der entscheidende Vorteil ist auch, wenn du unterschiedliche Festplatten hast oder gerade dann, dass BTRFS selber darauf achtet, dass die Lastverteilung möglichst gleichmäßig ist. Das heißt, wenn du große Sachen speicherst und hast eine Festplatte zu 60% zum Beispiel voll und die andere nur zu 30, dann werden demnächst halt entweder die Daten selber verteilt mit dem entsprechenden Befehl von BTRFS oder die Daten werden halt zunächst erstmal auf die Festplatte geschrieben, die halt bisher noch nicht so arg benutzt ist. Ja? Und das managt BTRFS völlig unabhängig von uns. Wenn du dann einen neuen Device halt mit da reingibst, dann sollte man halt diesen SCAP-Befehl auf jeden Fall mal ausführen, damit eben diese Verteilung der Dateien untereinander in diesen verschiedenen Devices halt entsprechend gemacht wird. Gut.
Gut. Ja, meine Frage geht in eine ähnliche Richtung. Also bietet BTFS auch Software-RAID-Funktionen oder noch weitere Funktionen, wie zum Beispiel Kompression, Verschlüsselung und solche Sachen?
Ja, automatische Kompression bietet es sowieso an. Wird automatisch komprimiert. Das ist eigentlich Standard. Gut. Standard-Mount-Option ist so, dass automatische Kompression mit dabei ist. Ja, kann man über einzelne Befehle ändern oder entweder ausschließen oder andere Variante von der Kompression nehmen, aber dann muss man sich entsprechend bei BTRFS einlesen.
Gut. Ich weiß nicht, reicht noch die Zeit? Du hattest gesagt, es gibt noch eine GUI für Snapper, kannst du die auch noch zeigen? Eine GUI für Snapper, kannst du die auch noch zeigen?
Für Snapper eine? Ja, eine GUI. Ja, es gibt eine GUI für Snapper. Die sieht auch ganz nett aus, aber die hat den für mich entscheidenden Nachteil, ich bin Kommandozeilenfreak so ein bisschen, hat für mich den entscheidenden Nachteil, dass ich gerade zum Beispiel ein Rollback nicht auf der Kommandozeile machen kann. Also für ein Rollback brauche ich Root-Rechte und Kommandozeile und GUI läuft halt insofern nicht mit diesen Root-Rechten. Dann kommt es auch noch auf die Konfiguration an. Es gibt ja von Snapper entsprechend vorbereitete Konfigurationen, die wir eben auch benutzen und wir haben auch eine eigene abgeänderte vorbereitete Konfiguration, die in unserem Paket mit enthalten ist, die man verwenden kann. Und da steht dann unter anderem drin, welche Rechte oder wer überhaupt zum Beispiel Snapshots machen darf oder zum Beispiel nur von der Dateisystemwurzel oder von anderen eben auch. Und das kann man halt sehr fein dort festlegen, wer darf was machen oder dürfen bestimmte Gruppen was machen und andere eben nicht. Und danach richtet sich, ob das überhaupt möglich ist. Aber grundsätzlich Rollback, Kommandoteile und mit Root-Rechten. Ja, die anderen Sachen zum Beispiel, wenn ich den Inhalt einer Datei zurückholen möchte, weil ich in der neuen Version halt irgendwie Mist gemacht habe oder die verschrottet habe oder sonst was, ist egal, dann bietet sich die GUI besonders an in dem Fall, weil ich dann direkt nebeneinander die Dateiinhalte vergleichen kann. Ja? Gut.
Dann sind wir zum Schluss inzwischen, die Zeit geht aus. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, Dankeschön an...
Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hat mich gefreut, euch hier morgen zu sehen. Hier, heute früh zu sehen. So, Dankeschön.